Schnelles, sanftes oder seliges Sterben. Heute mit dem dritten Teil, seliges Sterben. Darüber, was Christen zum Sterben denken, über das Sterben denken, darüber denken wir heute in unserer Credo-Sendung nach. Wir hören Dr. Peter Düren aus Augsburg zu unserer Credo-Sendung. Begrüßt Sie dazu herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, in der kommenden Stunde wieder mit dabei sind. Eigentlich müsste man ja neidgrün werden, wenn man Christen so anschaut. Selbst im Tod, was ja eigentlich für einen normalen Menschen so ziemlich das Sinnloseste vom Sinnlosen darstellt, ausgerechnet dem Tod gewinnen Christen noch einen Sinn ab. Und zwar nicht einfach so irgendeinen, sondern den Sinn überhaupt. Wenn sich auch nur irgendwann zeigt, wer oder was man wirklich ja wahrhaft ist, dann hier. Und eigentlich ist das verrückt genug, denn schließlich bleibt ja im Tode nichts, wirklich nichts bleibt so, wie es ist. Einen radikaleren Bruch kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und gleichzeitig behaupten katholische Christen, ausgerechnet an dieser radikalen Bruchstelle sei ein seliger Durchgang, ein Übergang möglich, der komplett unverbrüchlich ist. So unverbrüchlich, dass man ein Leben lang aufpassen sollte, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, und spätestens hier dürften sich manche doch nicht mehr so sicher sein, ob das wirklich eine beneidenswerte Tatsache für sie ist. Radikaler Bruch, kein Stein bleibt auf dem anderen und gleichzeitig radikalste Kontinuität, Grenzübergang. Der du im Leben warst, wirst du im Tode bleiben und für immer sein, das sagen katholische Christen. Und so darf man wohl ruhig etwas pathetisch fragen, was ist unter dieser Hinsicht die Sterbestunde anderes als die Stunde der Wahrheit? Das selige Sterben, wie betrachten Christen das Sterben? Auch heute im dritten Teil dieser Reihe Schnelles, Sanftes oder Seliges Sterben im Monat November hören wir dazu Dr. Peter Christoph Düren aus Augsburg. Er ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Dr. Düren.
Guten Abend, Herr Dornis. Wir haben uns jetzt schon das dritte Mal gehört in dieser Reihe und ich begrüße Sie auch, liebe Hörerinnen und Hörer, an den Radios.
Jetzt freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen, sind gespannt darauf, auf diesen dritten Teil zum schnellen, sanften oder seligen Sterben. Heute also das selige Sterben.
Was uns als Christen fast verloren gegangen ist, ist die Ars Bene Moriendi, die Kunst des rechten Sterbens. So wie wir die Ars Bene Vivendi, die Kunst des rechten Lebens, beherrschen müssen, sollen wir als endliche Menschen auch wissen, wie wir mit dem eigenen Tod umzugehen haben. Mit der Ars Moriendi-Literatur entstand zu Beginn des 15. Jahrhunderts nach der Erfahrung der furchtbaren Pestkatastrophen eine eigene religiöse Literaturgattung zur Kunst des rechten Sterbens. Sie enthielt pastoraltheologisch orientierte Anweisungen, Ratschläge und Regeln für die Vorbereitung des Sterbenden auf ein gutes und seliges Sterben. Zu den Verfassern von Sterbebüchern in der deutschen Mystik gehören Nikolaus von Straßburg, Meister Eckhart mit seinem Buch von der göttlichen Tröstung, Heinrich Seuse, wie man soll lernen sterben, und Johannes Tauler. In der Spätscholastik sind zu nennen Johann von Dambach mit seinem Sterbetrost, Johannes Gerson, Ars Moriendi, Johann Nieder, Consolatorium Timorate Conscientiae, die Imitatio Christi und so weiter. In seiner Enzyklika Spe Salvi vom November vergangenen Jahres hat Papst Benedikt XVI. Darauf aufmerksam gemacht, dass frühe Sarkophage vor allem in zwei Bildern die Gestalt Jesu Christi zeigen, im Bild des Philosophen und im Bild des Hirten. Beides ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, denn, so der Papst, unter Philosophie verstand man damals gemeinhin nicht eine schwierige akademische Disziplin, wie sie sich heute darstellt. Der Philosoph war vielmehr derjenige, der die wesentliche Kunst zu lehren wusste, die Kunst, auf rechte Weise ein Mensch zu sein, die Kunst zu leben und zu sterben, so der Papst. Christus ist also derjenige, der die Kunst zu sterben, die Ars Moriendi, den Menschen beibringt. Und Christus ist, so der Papst, zweitens der Hirte. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir, so heißt es schon im Psalm 23. Papst Benedikt XVI. Sagt hierzu, der wirkliche Hirt ist derjenige, der auch den Weg durch das Tal des Todes kennt, der auf der Straße der letzten Einsamkeit, in der niemand mich begleiten kann, mit mir geht und mich hindurchführt. Er hat sie selbst durchschritten, diese Straße, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, hat ihn besiegt und ist wiedergekommen, um uns nun zu begleiten und uns Gewissheit zu geben, dass es mit ihm zusammen einen Weg hindurch gibt. Dieses Bewusstsein, dass es den gibt, der auch im Tod mich begleitet und mit seinem Stock und Stab mir Zuversicht gibt, so dass ich kein Unheil zu fürchten brauche, dies war die neue Hoffnung, die über dem Leben der Glaubenden aufging, so Papst Benedikt. Es geht also bei der Kunst des rechten Sterbens um ein seliges Sterben. Was meinen wir nun damit? In den beiden bisherigen Vorträgen haben wir uns mit der irdischen Dimension des Sterbens beschäftigt. Wir haben erstens gesagt, ein Sterben darf nicht selbst verursacht, also vorschnell erstrebt werden. Vielmehr geht es darum, als Sterbender und als Sterbebegleiter den Sterbeprozess auszuhalten, ihn nicht aufzuhalten, ihn aber auch nicht zu beschleunigen. Zweitens haben wir gesagt, wir wollen alles tun, dass das Sterben sanft erfolgen kann. Also dem Sterbenden alle Palliative Care, mit Liebe ummantelte Hilfe geben, damit die letzten Wochen und Tage möglichst schmerzfrei und ohne übermäßige körperliche Qual erlebt werden können. Wenn nun aber drittens der Begriff seliges Sterben in die Diskussion eingebracht wird, so verlassen wir die irdische Dimension des Sterbens, ziehen gleichsam ein wenig den Vorhang zur Ewigkeit auf die Seite und werden uns als Christen bewusst, dass ja das Sterben nicht das Ende des Individuums darstellt, sondern der Tod nur den Durchgang in eine neue Dimension, in eine transzendente Wirklichkeit darstellt. Bisweilen spielt diese Dimension auch in der modernen Sterbeliteratur eine Rolle. Es ist dann die Rede von Nahtoderfahrungen über die Reanimierte in Bezug auf innere Erlebnisse im Zusammenhang mit dem nahenden Tod berichten. Solche Berichte werden unter anderem von Raymond Moody, Eckhard Wiesenhütter, Elisabeth Kübler-Ross, Johann Christoph Hampe und anderen wiedergegeben. Zumeist handelt es sich um Berichte über ein Out-of-Body, also außerhalb des Körpers, Erlebnis, das Durchschreiten eines langen Tunnels mit einem Licht an seinem Ende, die Begegnung mit einer Lichtgestalt und das Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Doch eine theologische Sicht auf die transzendente Dimension von Sterben und Tod meint etwas anderes. In der klassischen Dogmatik spricht man von der Eschatologie, der Lehre von den letzten Dingen. Und diese lauten nach wie vor Tod, persönliches Gericht im Augenblick des Todes, Himmel, Hölle, Fegfeuer und Endgericht am jüngsten Tag. Wenn man nun einen katholischen Theologen zum Thema Sterben aus theologischer Sicht befragt, so wird er ins Gedächtnis rufen müssen, dass das Sterben nicht der einfache Übergang vom beschwerlichen Diesseits in ein glückseliges Jenseits bedeutet. Vielmehr lehrt die Kirche, dass der Ertrag des Lebens diesseits der Todesgrenze ohne Verlust hinübergeführt wird in die Existenz jenseits unseres irdischen Lebens. Im Tod verewigt sich, was wir im irdischen Leben geworden sind. Das, womit wir hier auf Erden in Gedanken, Worten und Taten unsere Person bestückt haben, das bleibt uns auch in der Ewigkeit. Die guten Taten unseres irdischen Lebens werden dann unsere Schätze sein, die wir mit in die Ewigkeit nehmen. So sagt es uns jedenfalls Jesus in der Bergpredigt. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sich stehlen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sich stehlen. Matthäus 6, Vers 19 folgender. Doch Umgekehrt werden wir auch die bösen Taten als Lasten mit in die Ewigkeit mitnehmen und an ihren Folgen leiden. Bereits die alttestamentlichen Propheten sprechen von der ambivalenten Erfahrung des Gerichts des Herrn in der Endzeit. Jesaja 66: Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich der Herr, die Hand des Herrn an seinen Knechten, aber seine Feinde wird er bedrohen. Ja, seht, der Herr kommt wie das Feuer heran, wie der Sturm sind seine Wagen, um in glühendem Zorn Vergeltung zu üben, und er droht mit feurigen Flammen. Ja, mit Feuer und Schwert hält der Herr Gericht über alle Sterblichen, und viele sind es, die der Herr erschlägt. So der alttestamentliche Prophet. Dass unsere Handlungen ewige Folgen nach sich ziehen, mahnt uns auch das Neue Testament. Markus Kapitel 9: Wenn dich dein Fuß zum Bösen verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben zu gelangen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. So heißt es im Neuen Testament. Gerade in der Rede vom Weltgericht im Matthäusevangelium Kapitel 25 wird uns der Zusammenhang zwischen irdischen Handlungen und ewigen Konsequenzen nachdrücklich vor Augen geführt. Zitat: Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden weggehen und die ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. So im Kapitel 25 des Matthäusevangeliums. Das ist nun nicht die kuschelige Botschaft vom lieben Jesus, die wir vielleicht gerne hören möchten. Vielmehr ist die Botschaft des Jesus im Evangelium ganz klar: Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthäus 24. Und wenn der Herr kommt, ist das kein freudiges Ereignis für alle. Vielmehr kommt der Herr für denjenigen Knecht, der seine Mitknechte schlägt und Trinkgelage feiert, immer zu Unzeit. Der Herr wird ihn in Stücke hauen, heißt es in Matthäus 24, 51, und ihm seinen Platz unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Es ist hier nicht der Rahmen, ausführlich darzulegen, dass die Lehre über die ewige Vergeltung der irdischen Taten zum Grundbestand der Bibel, zur apostolischen Überlieferung und zur kontinuierlichen Verkündigung des kirchlichen Lehramtes bis heute gehört. Bleibt man der christlichen Lehre treu, lässt sich hier nichts kosmetisch wegexegetisieren, damit die Schärfe der evangelischen Botschaft einer geschmeidigen Trostrede weicht. Es ist vielmehr ein Dogma, das heißt ein definierter Glaubenssatz der katholischen Kirche, dass die Seelen derjenigen, die im Augenblick des Todes ohne schwere Sünde sind, sogleich nach dem Tod in die ewige, beseligende Gottesschau gelangen, dass aber diejenigen, die in einer aktuellen Todsünde dahinscheiden, sogleich nach ihrem Tod zur Hölle hinabsteigen, wo sie mit den Qualen der Hölle gepeinigt werden. Hierbei handelt es sich keineswegs um überholte mittelalterliche Glaubensvorstellungen, sondern um die aktuelle Lehre der katholischen Kirche, wie sie im Katechismus der katholischen Kirche aus dem Jahre 2005 festgehalten wird. Zitat: Jeder Mensch empfängt im Moment des Todes in seiner unsterblichen Seele die ewige Vergeltung. Dies geschieht in einem besonderen Gericht, das sein Leben auf Christus bezieht, entweder durch eine Läuterung hindurch oder indem er unmittelbar in die himmlische Seligkeit eintritt oder indem er sich selbst sogleich für immer verdammt. Soweit das Zitat. Nach der unveränderlichen Lehre der Kirche gibt es also nach dem Tod für jeden Menschen drei mögliche Konsequenzen. Entweder gelangt er, weil er in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, in den Läuterungszustand, Purgatorium oder Fegfeuer genannt. Oder er kommt, weil er bereits im Augenblick des Todes vollkommen geläutert ist, sogleich in den Himmel. Oder aber, und daran kommen wir im christlichen Glauben nicht vorbei, er wird, weil er im Zustand der unbereuten schweren Sünde stirbt, ewig verworfen und gelangt in die Hölle. Dies ist im Übrigen auch Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils, das in seiner dogmatischen Konstitution über die Kirche Folgendes lehrt. Zitat: Wir sind also bestrebt, in allem dem Herrn zu gefallen und ziehen die Waffenrüstung Gottes an, um standhalten zu können gegen die Nachstellungen des Teufels und zu widerstehen am bösen Tage. Da wir aber weder Tag noch Stunde wissen, so müssen wir nach der Mahnung des Herrn standhaft wachen, damit wir am Ende unseres einmaligen Erdenlebens mit ihm zur Hochzeit einzutreten und den Gesegneten zugezählt zu werden verdienen und nicht wie böse und faule Knechte ins ewige Feuer weichen müssen, in der die Finsternis draußen, wo Heulen und Zähneknirschen sein wird. Denn bevor wir mit dem verherrlichten Christus herrschen können, werden wir alle erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, damit ein jeder Rechenschaft ablege über das, was er in seinem leiblichen Leben getan hat, Gutes oder Böses. Am Ende der Welt werden die, welche Gutes getan haben, hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben, zur Auferstehung des Gerichtes. Soweit das Zweite Vatikanische Konzil. Und auch Papst Benedikt XVI. Hat in seiner jüngst erschienenen Enzyklika Spe Salvi über die christliche Hoffnung diesbezüglich nochmals die Lehre der katholischen Kirche in Erinnerung gerufen. Zitat: Die Lebensentscheidung des Menschen wird mit dem Tod endgültig. Dieses sein Leben steht vor dem Richter. Sein Entscheid, der im Lauf des ganzen Lebens Gestalt gefunden hat, kann verschiedene Formen haben. Es kann Menschen geben, die sich den Willen zur Wahrheit und die Bereitschaft zur Liebe völlig zerstört haben. Menschen, in denen alles Lüge geworden ist. Menschen, die dem Hass gelebt und die Liebe in sich zertreten haben. Dies ist ein furchtbarer Gedanke, aber manche Gestalten gerade unserer Geschichte lassen in erschreckender Weise solche Profile erkennen. Nichts mehr wäre zu heilen an solchen Menschen, die Zerstörung des Guten unwiderruflich. Das ist es, was mit dem Wort Hölle bezeichnet wird. Auf der anderen Seite kann es ganz reine Menschen geben, die sich ganz von Gott haben durchringen lassen und daher ganz für den Nächsten offen sind. Menschen, in denen die Gottesgemeinschaft jetzt schon all ihr Sein bestimmt und das Gehen zu Gott nur vollendet, was sie schon sind. Soweit Papst Benedikt. Da weder das eine noch das andere nach unseren Erfahrungen der Normalfall menschlicher Existenz ist, können wir annehmen, so Papst Benedikt, dass die allermeisten zwar im Wesentlichen auf Gott ausgerichtet bleiben, aber wegen dem Schmutz auf ihrer Seele nach dem Tod noch im Fegfeuer gereinigt werden müssen. Ich gebe zu, das ist kein leichter Tobak. Als katholischer Theologe komme ich aber nicht umhin, diese Lehre der katholischen Kirche unzweideutig darzulegen und zu bezeugen. Wird man sich dieser zentralen Lehre des christlichen Glaubens bewusst, so wird man leichter verstehen können, dass es bei der Sterbebegleitung aus christlicher Sicht niemals um schnelles Sterben gehen kann, dass es aber auch nicht ausreicht, trotz aller Bedeutung, die die Palliativcare zu Recht in den letzten Jahren bekommen hat, für ein sanftes Sterben zu sorgen. Das christliche Proprium, das eigentlich christliche des Sterbens, ist das selige Sterben. In der Ars Bene Moriendi, der Kunst des rechten Sterbens, ist man sich bewusst, dass es aus dem Leben heraus nicht nur einen einzigen Weg gibt, jenen zum ewigen Leben. Vielmehr wird sich der Christ, vor allem der Katholik, stets bewusst sein müssen, dass es aus diesem Leben heraus drei Türen gibt. Jene direkt in die Arme des himmlischen Vaters, für denjenigen, der sein irdisches Leben ganz in der Liebe und Gnade Gottes gelebt hat. Dann auch jene Tür, die an einen Ort der postmortalen Läuterung führt, für denjenigen, der zwar sozusagen das Herz auf dem rechten Fleck hatte, aber dessen Seele noch gereinigt werden muss von den Folgen seiner schlechten Gedanken, Worte und Taten während seines irdischen Lebens. Nicht verschweigen darf der Theologe jedoch, dass es jene furchtbare Tür gibt, die aus dem irdischen Leben heraus direkt in die ewigen Qualen der Verdammnis führt. Sie tut sich notwendigerweise für all jene auf, die im Augenblick des Todes mit einer unbereuten und unvergebenen schweren Sünde belastet sind. Eine solche Todsünde ist nach der Lehre der Kirche eine schwerwiegend böse Handlung, die mit voller Erkenntnis und mit freiem Willen erfolgt. Und diese verschwindet nicht, wenn der Mensch sie nicht Zeit seines Lebens bereut und sie von Gott vergeben wird. Jeder Mensch entscheidet also selbst über sein ewiges Schicksal. Gott will das Heil aller Menschen, aber er zwingt nicht. Er lässt dem Menschen den freien Willen, der allein ermöglicht, dass der Mensch zur Liebe fähig ist. Die Liebe ist die freie Tat des Menschen. Genauso ist aber auch die böse Handlung die freie, verantwortliche Tat des Menschen. Und beides, guter Wille und gute Handlung, werden von Gott genauso ernst genommen wie der böse Wille und die böse Handlung. Und beides hat ewige Folgen. Auf diesem Hintergrund kann man verstehen, was der Sinn der Ars Moriendi ist. Es geht darum, recht zu sterben, das heißt, die richtige Tür, jene zum Himmel zu wählen. Seit Jahrhunderten hat daher die katholische Sterbebegleitung nur dieses einzige Ziel verfolgt, den Sterbenden den Weg in den Himmel zu bahnen. So wie am Anfang des menschlichen Lebens eine Hebamme steht, die den Säugling auf die Welt bringt, so soll am Ende des Lebens ein Sterbebegleiter, ein Amicus, ein Freund dabei helfen, den Weg vom Diesseits in das selige Jenseits zu schaffen. Wie sah so eine Ars Moriendi praktisch aus? Vor 500 Jahren waren viele des Lesens unkundig. Daher gab man den Sterbenden im 15. Jahrhundert die Bilderars an die Hand, ein Blockbuch mit 11 Holzschnitten, die den dramatischen Kampf zwischen Gut und Böse in der Seele des Sterbenden illustrieren und den Sterbenden zu einem seligen Sterben führen sollten. Diese Bilder sind abgedruckt im Buch von Arthur Imhof, Die Kunst des Sterbens, und werden auch in dem in diesem Jahr 2008 erscheinenden Band Sterben an der oder durch die Hand des Menschen wieder abgedruckt werden. Auch wenn man am Radio Bilder natürlich nicht zeigen kann, möchte ich doch diese Bilder beschreiben. Auf dem ersten Bild sehen wir die Versuchung zum Unglauben. Das ist das Schlimmste, was dem Sterbenden geschehen kann. Er verliert das Wesentliche aus den Augen. Auf dem Bild sieht man, dass die Anwesenheit Gottes für den Kranken hinter dem Krankenbett verborgen ist. Das Bild wird bestimmt von den Teufeln, die das Sterbebett umgeben. Die drei Gelehrten neben dem Totenbett haben Zweifel. Niemand könne wissen, ob es einen Himmel und eine Hölle gibt. Der Teufel über ihnen trägt das Spruchband: Infernus fractus est, es gibt keine Hölle. Links beten ein König und eine Königin ein Standbild an. Der Teufel sagt dazu, mach's den Heiden nach. Unten rechts setzt ein Mann ein Messer an seine Kehle. Töte dich selbst, sagt der Teufel dazu. Nimm dein Schicksal selbst in die Hand und begehe sogleich Selbstmord. Man sieht, wie aktuell angesichts der heutigen Sterbehilfediskussion dieser 500 Jahre alte Holzschnitt ist. Auf dem zweiten Bild dieses Buches wird dem Sterbenden als Antwort auf die Versuchung zum Unglauben sogleich als Trost der Glaube zuteil. Die allerheiligste Dreifaltigkeit steht nun neben dem Bett des Sterbenden, außerdem die selige Jungfrau und Gottesmutter Maria und jede Menge Heilige, eine unübersehbare Zahl von heiligen Scheinen. Die Botschaft lautet, wenn diese Gestorbenen es geschafft haben, ihrem Glauben treu zu bleiben, dann sollte unser Sterbender das ja wohl auch schaffen. Ein Engel beugt sich über den Sterbenden und sagt, Sis firmus in fide, sei stark im Glauben. Das gefällt nun den Teufeln am unteren Ende des Bildes überhaupt nicht. Sie stieben auseinander und sagen, wir sind besiegt, lasst uns fliehen, wir arbeiten hier vergeblich. Auf dem dritten Bild sieht man die nächste Versuchung des Sterbenden, die Verzweiflung. Die Teufel haben wieder das Bett des Sterbenden in Beschlag genommen und halten ihm all seine Sünden vor, die er während seines Lebens begangen hat. Du bist ein Ehebrecher, du bist ein Eidbrüchiger, du bist ein Mörder, du bist ein Geizhals. Siehe, deine Sünden, das ist dein Sündenregister. Die Teufel illustrieren die bösen Taten des Sterbenden, der nun in der Gefahr ist, angesichts seiner vielen Sünden in Verzweiflung zu fallen. Doch mit dem vierten Bild kommt sogleich wieder Trost auf. Die Sündenvergebung in der Beichte löscht alle Sünden, die der Sterbende in seinem Leben begangen hat, aus. Am Sterbebett ist nun Petrus zu sehen. Er trägt den Schlüssel in der Hand. Hinweis auf die Schlüsselgewalt der Kirche, die die Vollmacht hat, die Sünder von ihren Sünden loszusprechen. Neben Petrus ist der Hahn zu sehen, der ihn durch sein dreifaches Krähen an seine eigenen Sünden erinnert hat. Auch andere Sünden werden dem Sterbenden zum Trost vor Augen geführt. Neben Petrus der Christenverfolger Saulus, der am Fuß des Bettes vom Pferd fällt, der Schächer Dismas, der in letzter Minute am Kreuz die Vergebung erlangt. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann die Sünderin in der Bibel, die aufgrund ihrer Liebe zu Jesus von ihren Sünden befreit wurde. Der Engel am Sterbebett sagt, du sollst nicht verzweifeln. Die Botschaft des Bildes ist, sieh auf diese berühmten Sünder, die angesichts ihrer Sünden nicht verzweifelt sind, sondern durch Jesus Christus Sündenvergebung erfahren haben. So geheilt durch das Sakrament der Sündenvergebung kann dem Sterbenden nichts mehr passieren. Und der Teufel mit dem gehörnten Hundekopf am Fuß des Bettes kann nur noch sagen, hier werde ich nie und nimmer siegen. Und vom anderen Teufel, der sich unter dem Bett verkrochen hat, ist gar nur noch das Hinterteil zu sehen. Auf dem fünften Bild ist eine sehr bemerkenswerte Versuchung des Sterbenden zu sehen, von der auch heutige Sterbebegleiter ein Lied singen können, die Ungeduld. Der Sterbende wird in seinem Leiden ganz zappelig. Den Tisch mit Schüsseln, Becher, Messer und Löffel, die die Magd gerade aufgetragen hat, hat er schon umgestoßen. Zwei lieben Angehörigen, die ihn nur möglichst rasch beerben wollen, versetzt er einen kräftigen Tritt. Fort mit euch, ihr scheinheiliges Pack. Und dabei hat die am oberen Bildrand zu sehende Sterbebegleiterin sogar noch Mitleid mit dem Sterbenden, wenn sie sagt, seht, was ihr für Strafen erleidet. Doch der Sterbende zupft ungeduldig an seinem Bettzeug und schaut mürrisch drein. Das lässt den Teufel, der am rechten Bildrand mit grotesk herausgestreckter Zunge und riesigen Fledermausflügeln zu sehen ist, triumphieren. Wie gut hat doch meine List angeschlagen. Trost findet der Sterbende auf dem sechsten Bild durch Geduld. Nicht nur die Dreifaltigkeit zeigt die Leidenswerkzeuge, Dornenkrone, Geißel und Rutenbündel, mit denen der Gottessohn gefoltert wurde, auch mehrere Heilige verweisen mit ihren Attributen auf geduldig ertragene Pein. Katharina, die gerädert wurde, Barbara, die in einem Turm eingesperrt wurde, Laurentius, den man auf einem Rost briet, Stephanus, der gesteinigt wurde. All diese Heiligen ermuntern den Sterbenden, sein Leiden geduldig zu tragen und sein Leiden mit dem Leiden Christi und jener der Heiligen zu vereinen zum Heil der Welt. Die Teufel hingegen verkriechen sich mit den Worten: Meine Mühen sind verloren, ich bin gefangen. Doch eine weitere Versuchung erwachte den Sterbenden auf dem siebten Bild, der Hochmut. Die Dreifaltigkeit und die Heiligen werden wieder in den Hintergrund gedrängt. Die Teufel versuchen es noch einmal, indem sie dem Sterbenden schmeicheln: Wie großartig du doch in deinem unerschütterlichen Glauben bist, was du bloß für eine Geduld an den Tag legst. Du dürftest dich ruhig ein bisschen selbst erhöhen, sei doch etwas hochmütiger. Gleich drei Kronen reichen die Dämonen ihm dar. Du hast diese Kronen wirklich verdient. Fast schien es so, als ob der Sterbende dem Hochmut zum Opfer gefallen wäre, doch auf dem achten Bild haben drei starke Engel die Dämonen vom Sterbebett vertrieben. Bleibe demütig, flüstert ihm ein Engel ins Ohr. Wie könntest du so vermessen sein, dir angesichts des Todes drei Kronen aufs Haupt zu setzen? Der zweite Engel in der Mitte des Bildes zeigt mit seinem Finger darauf, was denen geschieht, die hochmütig sind. Sie werden von der Hölle verschlungen. Der dritte Engel zeigt auf Antonius den Einsiedler am linken oberen Bildrand, damals das größte Vorbild für Demut, Bescheidenheit und Selbsterniedrigung. Dieser verschenkte als 20-Jähriger seinen ganzen Besitz an die Armen und lebte als Eremit in der Wüste. Immer wenn ein Teufel ihn erhöhen wollte, erniedrigte er sich in größter Demut selbst. Die allerheiligste Dreifaltigkeit und die Gottesmutter blicken milde auf den Sterbenden, der nun fast alle Versuchungen überwunden hat. Doch auf dem neunten Bild ist gleich die nächste Versuchung des Sterbenden zu sehen, der irdische Besitz, von dem er sich nicht lösen will. Providias amicis, kümmere dich um Verwandte und Freunde, du sollst Vorkehrungen treffen, verlangt breitgrinsend ein Dämon am Kopfteil des Sterbebettes und zeigt mit seiner rechten Hand auf Frau, Freunde und Verwandte. Auf der anderen Seite des Sterbenden verlangt ein anderer Dämon: Intende Thesauro, richte deine Aufmerksamkeit auf deine Schätze, kümmere dich um deinen Reichtum, und zeigt auf das Haus, den mit Weinfässern gefüllten Keller und das Reitpferd auf seinem Hof. Auf dem zehnten Bild wird auch diese Versuchung überwunden, und zwar durch das Erkennen der Bedeutung des Kreuzesopfers Christi. Der Engel schaut dem Sterbenden ernst in die Augen und sagt ihm: Sei nicht so geldgierig, wende dich ab von den irdischen Reichtümern, die kannst du ohnehin nicht mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Diese Mahnung ist sehr aktuell, auch wir werden weder Wochenendhäuschen noch Motorrad, Aktienpakete oder Plasmafernseher mit ins Jenseits mitnehmen können. Doch nicht nur Besitz, auch Menschen können dem Sterbenden den Blick auf das Wesentliche verstellen. Und so verbirgt ein zweiter Engel die Angehörigen hinter einer Decke und sagt: Richte deine Aufmerksamkeit nicht auf Freunde und Verwandte. Es wird sich schon ein guter Hirte finden, der sich um deine Lieben kümmern wird, wenn du nicht mehr da bist. Nichts soll dich von dem ablenken, was nun auf dich zukommt. Konzentriere dich auf das Sterben. Nichts weniger als dein Seelenheil steht auf dem Spiel, Himmel oder Hölle. Statt auf deine irdischen Gefährten und Reichtümer sollst du deinen Blick auf das Kreuz Christi und seine schmerzhafte Mutter richten. Bisher war der Sterbende aktiv und hellwach. Auf dem elften und letzten Bild sind seine Augen geschlossen. Fünf dämonische Versuchungen hat er mit fünffachem göttlichen Trost überwunden. Unglaube mit Glaube, Verzweiflung mit Sündenvergebung, Ungeduld mit Geduld, Hochmut mit Demut, Besitz mit Opfer. Nun steht dem seligen Sterben nichts mehr entgegen. Ein Mönch reicht ihm die geweihte Sterbekerze. Die Seele hat den Leichnam bereits verlassen und wird in Gestalt eines kleinen Kindes von den Engeln in Empfang genommen. Der Sterbende hat sein Sterben mit dem Sterben Jesu am Kreuz verbunden. Maria, Maria Magdalena, Johannes und viele andere Heilige kommen ihm entgegen. Da können die Teufel noch so sehr toben und rufen: Warum haben wir uns diese Seele bloß entgehen lassen? Der Kampf um die Seele des Sterbenden hat ein gutes Ende gefunden. Er hat sich nicht durch verschiedene Versuchungen von seinem ewigen Ziel abbringen lassen. Nun ist er bereits in der beseligenden Anschauung Gottes und in der Gemeinschaft der Engel und Heiligen. Nach christlicher Lehre ist der Mensch, solange er sich am Leben befindet, nicht festgenagelt auf seine bisherigen Handlungen, seien sie gut oder schlecht. Der Mensch befindet sich auf dem Weg, in statu vie, dem sogenannten irdischen Pilgerstand, auf dem Weg in die Ewigkeit, den status termini oder Endstand. Und solange der Mensch lebt, kann er die Richtung seines Lebens, den Kurs, dem er folgt, verändern. Es ist dem Menschen bestimmt, so heißt es im Hebräerbrief, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt. Wer als Getaufter in der Gnade Gottes steht, ist nicht davor gefeit, das ewige Heil doch während seines Lebens noch zu verlieren. Diesen Schatz, so heißt es im 2. Korintherbrief, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Der Gerechte kann seinen gerechten Weg verlassen und in Sünde fallen. Darum sagt der heilige Apostel Paulus, wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Dass der Mensch in die ewige, glückselig machende Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott gelangt, ist kein Heilsautomatismus. Gott gibt zwar die Gnade, aber das Heil erlangt der Mensch nicht ohne eigenes Zutun. Müht euch mit Furcht und Zittern um euer Heil, mahnt uns der Apostel im Philipperbrief. Ist das Bemühen um ein seliges Sterben also eine angstmachende Botschaft? Keineswegs. Der Wiener Erzbischof und Kardinal Christoph Schönborn sagt vielmehr, die Bitte um eine gute Sterbestunde, der Wunsch, nicht ohne die Tröstungen der Kirche zu sterben, war wohl kaum primär von der Höllenangst motiviert. Es zeigt sich darin vielmehr ein Wissen um die Wichtigkeit dieser Stunde, um die Notwendigkeit, sich auf sie vorzubereiten. Die Sterbestunde kann aber nur so ernst genommen werden, wenn sie als der Übergang ins ewige Leben erwartet wird. Die Lehre vom Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes, also von der Begrenzung der Beeinflussung unseres ewigen Schicksales auf die Zeit unseres irdischen Lebens, scheint auf den ersten Blick hart zu sein. Denn sobald wir tot sind, können wir unsere sittliche Verfasstheit nicht mehr ändern. Und dann werden wir das auf ewig ernten, was wir während des Lebens gesät haben. Andererseits gibt diese Lehre vom Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes, wonach wir während des irdischen Lebens Anteil am göttlichen Leben gewinnen und mit Hilfe der Gnade auf das übernatürliche letzte Ziel voranschreiten, aber auch durch die Sünde von ihm abweichen können, Hoffnung. Denn solange wir leben, sozusagen bis zum letzten Atemzug, bis zum letzten Moment irdischer Entscheidungsfähigkeit, haben wir es selbst in der Hand, welche Tür zur Ewigkeit wir öffnen, die Pforte des ewigen Lebens oder den Höllenschlund des ewigen Todes. Worum geht es dann also bei der im wortwörtlichen Sinne seelsorglichen Begleitung von Sterbenden? Am Sterbebett wird der priesterliche Begleiter des Sterbenden zum Seelsorger im wahrsten Sinne des Wortes, denn um das ewige Heil der Seele geht es bis zum allerletzten Moment des irdischen Lebens. Und auch jeder andere Sterbebegleiter soll auf diese Weise seelsorglich für das Heil der sich vom sterblichen Leib trennenden unsterblichen Seele sorgen. Naturgemäß wird in Häusern mit kirchlicher Trägerschaft dieser Aspekt wichtiger genommen, doch auch nicht kirchliche Häuser werden ihren Bewohnern ermöglichen, seelsorglich von einem Geistlichen ihrer Konfession und anderen Mitchristen betreut zu werden. Aus katholischer Sicht geht es um das ewige Heil eines Sterbenden, und dies hängt gemäß dem Glauben der Kirche davon ab, ob er imstande der Gnade aus diesem Leben scheidet. Damit dies gelingt, bietet die Kirche ihre ganze Palette pastoralen Handelns an. Die Kirche trägt ein jahrhundertealtes Erfahrungswissen in sich und besitzt einen Schatz der seelsorglichen Zuwendung gegenüber den Sterbenden, die von keiner noch so ausgetüftelten psychischen Begleitung übertrumpft werden könnte. Jahrhundertelang haben Christen gebetet, ab Emprevisa morte libera nos Domine, vor einem plötzlichen und unversehenen Tod bewahre uns, o Herr. Es galt unseren Vorfahren als großes Unglück, unversehens, das heißt erstens plötzlich, aber zweitens auch ohne Versehung mit den Sakramenten der Kirche aus dem irdischen Leben gerissen zu werden. Zahllose Bruderschaften förderten dieses Anliegen. Noch heute kann man auf vielen Autos den vom Jesuitenpater Johannes Leppich in den 60er Jahren entwickelten SOS-Aufkleber finden mit der Aufforderung im Falle eines Unfalls: Bitte ruft bei schwerer Krankheit, Lebensgefahr oder Tod einen katholischen Priester. Warum ist für Katholiken der Priester so wichtig? Nur er kann dem Sterbenden die Sakramente der Buße und der Krankensalbung spenden, sowie den päpstlichen Segen erteilen, mit dem ein vollkommener Ablass in der Todesstunde verbunden ist. An erster Stelle dieses siebenfachen spirituellen Angebotes der Kirche für den Sterbenden steht das Bußsakrament. Ja, dieses Sakrament, das in den letzten 4 Jahrzehnten in der katholischen Kirche in Mitteleuropa so viel an Praxisrelevanz verloren hat, ist das Schlüsselsakrament für ein seliges Sterben im wahrsten Sinne des Wortes, denn es öffnet dem Sünder das Himmelreich. Nicht umsonst wird der erste Träger dieser Schlüsselgewalt der Kirche, der heilige Petrus, mit 2 Schlüsseln dargestellt. Denn Petrus und seinen Nachfolgern, den Päpsten, gilt das Wort Jesu: Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Matthäus 16. Nach dem Glauben der Kirche hat Jesus Christus den Priestern die Gewalt verliehen, Sünden zu vergeben, als er den Sündern nach seiner Auferstehung zusprach: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Johannes 20. Diese Sündenvergebung geschieht, indem der Sünder seine Sünden von Herzen bereut, vor dem Priester bekennt, die vom Priester aufgelegte Buße ableistet und der Priester die sakramentale Lossprechung von den Sünden erteilt: Ich spreche dich los von deinen Sünden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es gibt keinen Satz, der für einen Sterbenden objektiv wichtiger ist als diese Worte, mit denen ein Priester in persona Christi dem Sünder sämtliche Sünden von seiner Seele wegwaschen kann. Denn dann erfüllt sich ganz persönlich im Sünder das, was der Prophet Jesaja gesagt hat: Wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, sie sollen weiß werden wie Wolle. Jesaja Kapitel 1. Und wer in seiner Todesstunde keinen Priester erreichen kann, der ihm im Namen Jesu die Sündenlossprechung erteilen kann, der kann in seinem Herzen einen Akt der Liebesreue wecken, verbunden mit dem Vorsatz, so bald als möglich zu beichten. Auch er erlangt dann sofort von Gott die Gnade der Vergebung der Sünden. Das zweite seelsorgliche Angebot der Kirche für den Sterbenden ist nach dem Empfang des Bußsakramentes der Empfang des vollkommenen Ablasses in der Sterbestunde. Das Thema Ablass ist selbst so umfangreich, dass es hier nicht ausgeführt werden kann. Nur so viel sei gesagt: Durch den Empfang des Bußsakramentes ist der Beichtende von der Schuld der Sünde und von etwaiger ewiger Strafe für seine schweren Sünden befreit. Aber es verbleibt in ihm noch eine Strafwürdigkeit, die er durch Leiden und gute Werke in diesem Leben tilgen kann oder die durch die Läuterung nach dem Tod von ihm genommen wird. Er kann aber auch aufgrund der Schätze der Verdienste Jesu Christi und der Heiligen von diesen zeitlichen Sündenstrafen befreit werden durch die Gewinnung eines vollkommenen Ablasses. Wie dies geschieht, ist an anderer Stelle ausführlich dargestellt worden. Dem Sterbenden kann jeder Priester den päpstlichen Segen erteilen, der mit einem vollkommenen Ablass verbunden ist und das Rituale für die Krankensakramente aus dem Jahre 1994 empfiehlt dies nachdrücklich. Das dritte seelsorgliche Angebot der Kirche für den Sterbenden ist das Wort Gottes. Die Kirche empfiehlt dem Sterbenden mahnende, tröstende und stärkende Worte aus der Heiligen Schrift vorzutragen, entweder im Rahmen einer heiligen Messe, einer Wortgottesfeier oder aber auch anlässlich eines Krankenbesuches von Sterbebegleitern vorgetragen. Das vierte seelsorgliche Angebot der Kirche ist der Glaube der Kirche, den die Kirche dem Sterbenden vorträgt, um ihm aus der Gemeinschaft des Glaubens heraus Stärke und Zuversicht zukommen zu lassen. Ist der Sterbende noch nicht gefirmt, empfängt er auch das Sakrament der Firmung, der Stärkung und Besiegelung mit der Gabe des Heiligen Geistes. Das fünfte seelsorgliche Angebot der Kirche ist der Empfang der Krankensalbung. Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes, spricht der Priester, wenn er die Stirn des Schwerkranken salbt. Und der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte er dich auf, heißt es, wenn der Priester die Hände des Gläubigen mit dem vom Bischof geweihten Krankenöl salbt. Das sechste seelsorgliche Angebot der Kirche ist der Empfang des Sakramentes der Eucharistie als Viaticum, als Wegzehrung. Der Sterbende darf den Heiland mitnehmen auf seine Reise vom Diesseits ins Jenseits und sich so im Herrn geborgen wissen. Wie wichtig beispielsweise dem heiligen Arnold Jansen das Sakrament der Eucharistie war, kann man schon allein daran erkennen, dass er einen eigenen Orden, die Steile Anbetungsschwestern, gründete. Doch auch nach dieser überreichen Versorgung des Sterbenden mit dem Wort, den Sakramenten und der Gnade Gottes, überlässt die Kirche den Sterbenden nicht sich selbst. Etwas ganz Wunderbares und ein vielfach in Vergessenheit geratener Gebetsschatz ist die Commendatio Animae oder Commendatio Morientium, die Anempfehlung der Seele bzw. des Sterbenden. Dabei handelt es sich um Gebete aus dem jahrhundertealten Gebetsschatz der Kirche, um Gebete, mit denen schon ganze Generationen von Christen den Übergang vom Diesseits in die beseligende Gottesschau beschritten haben. So beginnt das alte, aus dem 8. Jahrhundert stammende Gebet Prophezistere mit den Worten: Mache dich auf den Weg, Bruder, Schwester in Christus, heute noch sei dir im Frieden deine Stätte bereitet, deine Wohnung bei Gott mit allen Engeln und Heiligen. Oder das Gebet Commendo te aus dem 10. Jahrhundert: Lieber Bruder, liebe Schwester, ich empfehle dich dem allmächtigen Gott, kehre heim zu deinem Schöpfer. Wenn du aus diesem Leben scheidest, eile Maria dir entgegen mit allen Engeln und Heiligen. Christus befreie dich, der für dich gekreuzigt wurde. Er befreie dich, der für dich den Tod gelitten hat. Er gebe dir Wohnrecht in seinem Paradies. Er spreche dich los von allen seinen Sünden und rechne dich zu seinen Erwählten. Deinen Erlöser sollst du sehen von Angesicht zu Angesicht. Und so folgen viele sehr tief religiöse Gebete, die dem Sterbenden einen seligen Tod ermöglichen sollen. Ist der Sterbende schließlich verschieden, ruft die Kirche mit dem aus dem 7. 8. Jahrhundert stammenden Subvenite der scheidenden Seele hinterher: Christus nehme dich auf, der dich berufen hat, und in das Himmelreich sollen Engel dich geleiten. Nehmt auf seine Seele und führt sie hin für das Antlitz des Allerhöchsten. Dieses Ritual der christlichen Sterbegebete, das ich jüngst wieder herausgebracht habe, kann dem Sterbenden zu Vertrauen, Gelassenheit und Zuversicht im Glauben helfen und in der Angst vor dem Tod. Man kann dieses Büchlein auch beziehen über den Buchhandel, das heißt die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender. Ich sage Ihnen ehrlich, ich wünsche mir, dass ich bei meinem Sterben diese siebenfache seelsorgliche Hilfe von der Kirche erhalte. Die sakramentale Lossprechung von meinen Sünden im Bußsakrament, den mit dem päpstlichen Segen verbundenen vollkommenen Ablass in der Sterbestunde, die Stärkung und Tröstung durch das Wort Gottes, die Kräftigung mit dem Glaubensbekenntnis der Kirche, die Spendung des Sakramentes der Krankensalbung, das allerheiligste Altarsakrament als Wegzehrung auf dem Weg über die Todesschwelle und schließlich die trostvolle Commendatio Animae, die an Empfehlung der Seele mit ihren tiefen Gebeten für die Todesstunde und den Hinübergang in die jenseitige Welt. Im ersten Teil des Referates dieser Reihe machte sich ein König beim Sterben auf den Weg in ein ungewisses Land. Wir aber wissen, wohin es geht, wenn wir in der Gnade Gottes aus diesem Leben scheiden. Im Johannesevangelium spricht Jesus Christus: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Johannes 14. Das selige Sterben ist ein Umzug, ein Wohnortwechsel. Der Herr lädt uns ein, in seine himmlischen Wohnungen einzuziehen. Christliche Sterbebegleitung ist sich im Klaren darüber, dass es dazu guter Umzugshelfer bedarf, die dem Sterbenden keinen schnellen Tod geben, sondern ihm ermöglichen, im Sterben zu reifen, die ihm versuchen, einen sanften Tod zu ermöglichen, damit er nicht über Gebühr leiden muss, aber ihm vor allem zu einem seligen Sterben verhelfen, damit er das Ziel seines Lebens, das ewige Leben in der beseligenden Anschauung Gottes und in der Gemeinschaft der Heiligen gewinnen kann. 2 Monate vor seinem Tod schrieb der heilige Arnold Jansen: Ich glaube, dass der liebe Gott mich aus diesem Leben abruft. Jedoch fürchte ich mich nicht, sondern freue mich auf den Augenblick, wo ich mit dem Herrn vereinigt werden soll. Ich schaue dem Tod mit Zuversicht entgegen. Der Herr ist meine Hoffnung und mein Trost. Wenn ich meine irdische Pilgerfahrt beschließen soll, so vertraue ich auf Gott, dass er mir den Eintritt in das himmlische Vaterland nicht versage. Dort sehen wir uns hoffentlich in großer Freude wieder. Diesem Wort des heiligen Arnold Jansen kann man nichts mehr hinzufügen.
Seliges Sterben. Damit haben wir heute unsere dreiteilige Reihe Schnelles, Sanftes oder Seliges Sterben in der Credo-Sendung beschlossen. Wir hörten in diesen drei Teilen Dr. Peter Düren aus Augsburg. Und nun ist unsere Zeit auch etwas vorangeschritten. Wir haben nun leider keine Möglichkeit mehr für ein Gespräch. Lassen wir das, was wir von Dr. Düren gehört haben, so stehen. Wie es am Schluss hieß, wir hörten das Zitat vom heiligen Arnold Jansen, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Sie diese Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal hören möchten, Sie können sich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 752 5720 erreichen Sie den. Sie können noch eine E-Mail schreiben, cd-dienst@horeb.org. Hinweisen möchte ich insbesondere noch auf die Bücher, die wir auch in der Sendung genannt haben. Zum einen das Buch Sterben an der oder durch die Hand des Menschen. Dort finden Sie auch die Vorträge von Dr. Düren noch einmal abgedruckt, die er hier in der Credo-Sendung auch gehalten hat. Und dann das Buch Die Begleitung Schwerstkranker und Sterbender, eine Handreichung für Angehörige und gläubige Laien. Peter Düren hat es neu herausgebracht, dieses Buch. Und auf 2 weitere Veröffentlichungen, die Peter Düren geschrieben hat, 2 Bücher, möchte ich noch hinweisen. Zum einen sein Buch über den Ablass in Lehre und Praxis und den Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes. Alle diese Publikationen und viele weitere interessante Bücher können Sie auch beim Dominus Verlag erhalten. Der hat auch eine Homepage, www.dominus-verlag.de. Dominus-verlag.de. Vielen herzlichen Dank, Dr. Düren, für diese Reihe, für Ihre Worte und Ausführungen. Abschließend noch der Hinweis, in der nächsten Woche am Freitag können Sie Dr. Dürer noch einmal in der Credo-Sendung hören. Wir wiederholen am kommenden Freitag, 28. November, eine Sendung aus dem Jahre 2006, die auch in diesem Themenkreis angesiedelt ist. Es ging um den Ablass. Der Ablass, Zärtlichkeit Gottes für die Verstorbenen, am kommenden Freitag, den 28.11. in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Vielen herzlichen Dank, Dr. Düren, für Ihre Vorträge, für Ihre Ausführungen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Reihe. Alles Gute Ihnen weiterhin für Ihre Arbeit und vielen Dank. Auf Wiederhören nach Augsburg.
Ja, vielen Dank, Herr Dornes. Ich danke auch den Hörerinnen und Hörern für die Konzentration bei diesem doch sehr dicht gedrängten Stoff. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, Gott will das Heil aller Menschen. Es liegt an uns, dieses Heil zu ergreifen.